Zur festgesetzten Zeit beginne ich mit dem Signieren der Bücher. Ein schneller Blickkontakt, doch dabei immer ein Gefühl von Gemeinsamkeit, Freude, gegenseitiger Achtung. Hände werden gedrückt, ich erhalte ein paar Briefe, Geschenke, ein paar Worte werden gewechselt. 90 Minuten lang, dann bitte ich um 10 Minuten Pause. Niemand protestiert. Mein Verleger lässt, wie es bei meinen Signierstunden in Frankreich schon Tradition ist, allen, die in der Schlange stehen, ein Glas Champagner bringen. Ich habe versucht, diese Tradition auch in anderen Ländern einzuführen, aber dort heißt es immer, französischer Champagner sei zu teuer. Und dann wird Mineralwasser gereicht, was immerhin auch Achtung für die Wartenden ausdrückt. Ich kehre an den Tisch zurück. Eigentlich müsste ich nach 2 Stunden völlig erschöpft sein, doch ich bin überhaupt nicht müde, stecke voller Energie und könnte bis spät in die Nacht so weitermachen. Aber die Buchhandlung hat ihre Türen bereits geschlossen, die Schlange wird immer kürzer, es sind noch 40, dann nur noch 30, 20, 11, 5, 4, 3, 2. Und plötzlich treffen sich unsere Blicke. Ich habe bis zum Schluss gewartet. Ich wollte der Letzte sein, weil ich eine Botschaft habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schaue zur Seite. Verleger, Handelsvertreter und Buchhändler, die sich angeregt unterhalten. Ich habe ihn nie zuvor gesehen, weiß aber, wer er ist. Ich nehme das Buch aus seiner Hand entgegen und schreibe »Für Michael in Zuneigung«. Ich sage nichts. Ich darf ihn nicht verlieren. Ein Wort, ein Satz, eine plötzliche Bewegung könnten dazu führen, dass er geht und nie wiederkommt. Im Bruchteil einer Sekunde begreife ich, dass er und nur er mich vom Segen oder vom Fluch des Sahirs befreien kann, weil er der Einzige ist, der weiß, wo der Sahir ist, und ich ihm endlich die Fragen werde stellen können, die ich mir schon so lange immer wieder selber stelle. Ich wollte Ihnen nur sagen, es geht ihr gut, und möglicherweise hat sie ihr Buch sogar gelesen. Die Verleger, die Vertreter, die Buchhändler kommen, umarmen mich, sagen, es sei ein ganz besonderer Nachmittag gewesen. Nun wollen wir uns entspannen, trinken, über den Abend reden. »Ich möchte diesen Leser gern einladen«, sage ich. »Er war der Letzte in der Reihe und wird stellvertretend für alle Leser mitkommen, die heute hier waren. Ich kann nicht, ich habe schon etwas vor.« Und zu mir gewandt, etwas erschrocken, »ich bin nur hier, um eine Botschaft zu überbringen.« »Was für eine Botschaft?«, fragt einer der Vertreter. »Er lädt sonst nie jemanden ein«, sagt mein Verleger. »Kommen Sie, gehen wir zusammen essen.« »Herzlichen Dank, aber ich habe Donnerstagabends eine feste Verabredung.« »Um wie viel Uhr?« »In 2 Stunden.« »Und wo?« »In einem armenischen Restaurant.« Mein Fahrer, der zufällig Armenier ist, fragt nach, in welchem genau, und sagt dann, es liege nur 15 Minuten von dem Restaurant entfernt, in dem wir essen werden. Alle wollen mir zu Gefallen sein. Sie wundern sich, dass er ablehnt, weil sie glauben, er müsste sich freuen und sich geehrt fühlen und dafür alles andere absagen. »Wie heißen Sie?«, fragt Marie.
»Michael.«
»Michael.« Und ich sehe, Marie hat alles verstanden. »Kommen Sie doch auf eine Stunde mit uns. Das Restaurant, in das wir gehen, liegt ganz in der Nähe. Anschließend kann der Fahrer Sie hinbringen.« Ich werde nicht müde, ihn anzusehen. Er sieht weder besonders gut aus, noch ist er besonders hässlich, ist weder groß noch klein. Er ist schwarz gekleidet, einfach und elegant. Marie nimmt Michael beim Arm und geht zum Ausgang. Der Buchhändler hat noch einen Stapel Bücher von Lesern, die nicht kommen konnten. Ich verspreche, die Bücher morgen zu signieren. Meine Beine zittern, ich habe Herzrasen und dennoch tue ich so, als wäre alles in Ordnung, als wäre ich zufrieden mit dem heutigen Nachmittag, als hörte ich interessiert zu. Wir überqueren die Champs-Élysées, die Sonne geht hinter dem Arc de Triomphe unter und ich nehme das als Zeichen, als gutes Omen. Hauptsache, ich werde mit der Situation fertig. Warum will ich ihn sprechen? Die Leute vom Verlag reden weiter auf mich ein, ich antworte automatisch. Niemand merkt, dass ich in Gedanken ganz woanders bin und nicht recht begreife, warum ich jemanden eingeladen habe, den ich doch hassen müsste. Möchte ich herausfinden, wo Esther sich befindet? Möchte ich mich an diesem Jungen rächen, der so unsicher wirkt, so verloren und der es dennoch geschafft hat, den Menschen, den ich liebe, von mir zu entfernen? Möchte ich ihn bestechen? Ihn dazu bringen, meine Frau dazu zu überreden, dass sie zurückkommt? Ich habe keine Antwort auf all diese Fragen, aber das ist jetzt auch völlig unwichtig. Bislang war der einzige Satz, den ich gesagt habe, ich würde mich freuen, wenn Sie mit uns zu Abend essen würden. Die Szene hatte ich mir schon häufig vorgestellt. Wir begegnen uns. Ich packe ihn am Kragen, versetze ihm einen Faustschlag, erniedrige ihn vor Esther oder ich selber werde geschlagen und sie muss zusehen, wie ich kämpfe, ihretwegen leide. Ich habe mir diese Szenen von Aggression oder gespielter Gleichgültigkeit, von öffentlichem Skandal immer wieder vorgestellt. Der Satz aber, ich würde mich freuen, wenn Sie mit uns zu Abend essen würden, war mir nie in den Sinn gekommen. Nicht fragen, was ich hinterher tun werde. Einstweilen muss ich Marie im Auge behalten, die ein paar Schritt vor mir geht, bei Michael eingehakt, als wäre sie seine Freundin. Sie darf ihn nicht weggehen lassen. Und zugleich frage ich mich, warum sie mir hilft. Wir betreten das Restaurant. Michael nimmt möglichst weit von mir entfernt Platz. Vielleicht möchte er ein privates Gespräch vermeiden. Fröhlichkeit, Champagner, Wodka und Kaviar. Ich blicke auf die Menükarte und entdecke mit Entsetzen, dass der Buchhändler dabei ist, ein Vermögen auszugeben. Man redet über dies und das. Michael wird gefragt, wie er den Nachmittag gefunden habe. Er sagt, es habe ihm gefallen. Sie fragen ihn nach dem Buch. Er sagt, es habe ihm sehr gefallen. Daraufhin vergessen sie ihn und die Aufmerksamkeit wendet sich wieder mir zu. Ob ich zufrieden sei, ob die Besucherschlange so organisiert gewesen sei, wie ich es wollte, ob die Sicherheitsmannschaft gut funktioniert habe. Mein Herz klopft noch immer wild, aber es gelingt mir, nach außen ruhig zu wirken, mich herzlich für die perfekte Planung und Durchführung der Veranstaltung zu bedanken. Auf das Geplauder folgen viele Wodkas und Michael ist sichtlich entspannt. Er steht nicht im Mittelpunkt des Interesses, muss nichts sagen, braucht nur noch etwas durchzuhalten und kann schon bald gehen. Ich weiß, dass das mit dem armenischen Restaurant keine Finte ist. Ich habe nun eine Spur. Meine Frau ist noch in Paris. Ich muss freundlich sein, ich muss versuchen, sein Vertrauen zu gewinnen. Die anfängliche Anspannung legt sich. Eine Stunde vergeht. Michael schaut auf die Uhr und mir ist klar, dass er gleich aufbrechen wird. Ich muss etwas tun, und zwar sofort. Jedes Mal, wenn ich ihn ansehe, schrumpfe ich noch mehr zusammen, fühle ich mich noch bedeutungsloser. Und gleichzeitig verstehe ich immer weniger, wie Esther mich gegen jemanden eintauschen konnte, der so außerhalb der Realität zu stehen scheint. Sie hatte erwähnt, er habe magische Kräfte. Auch wenn es mir schwerfällt, so zu tun, als sei ich entspannt, während ich mit jemandem rede, der mein Feind ist, es hilft nichts, ich muss etwas tun. Es wäre doch schön, wenn wir noch etwas über unseren Leser erfahren könnten, werfe ich in die Runde, die augenblicklich schweigt. Was tun Sie so? Michael wird trotz der Wodkas, die er getrunken hat, sofort wieder nüchtern. Ich organisiere Treffen im armenischen Restaurant. Was soll ich mir darunter vorstellen? Ich erzähle Geschichten auf einer Bühne und lasse Leute aus dem Publikum ihre Geschichten erzählen. Das Gleiche mache ich mit meinen Büchern. Ich weiß, das hat auch dazu geführt, dass ich... Sind Sie hier geboren? Fragt Marie und unterbricht so Michaels Satz, der sonst möglicherweise mit mich ihrer Frau genähert habe, geendet hätte. Ich bin in der Steppe von Kasachstan geboren. Wie ist die Steppe? Frage ich. Es sind riesige, fast vegetationslose Ebenen. Ich erinnere mich da an etwas über Kasachstan, sagt mein Verleger. Vor einiger Zeit habe ich ein Manuskript eines Autors erhalten, der dort lebt und über die Atomtests schreibt, die in der Steppe durchgeführt wurden. Der Boden unseres Landes ist mit Blut getränkt und seine Seele voller Leid. Wir werden generationenlang dafür bezahlen. Wir haben es geschafft, ein ganzes Meer verschwinden zu lassen. Nun mischt sich Marie ein. Niemand lässt ein Meer verschwinden. Ich bin erst 25 Jahre alt, aber es hat nur eine Generation gedauert, bis das Wasser, das dort seit Jahrtausenden war, sich in Staub verwandelte. Die Regierenden des kommunistischen Regimes hatten beschlossen, die Läufe des Amu Darya und des Sir Darya umzuleiten, um so einige Baumwollplantagen zu bewässern. Es hat nicht geklappt, doch jetzt lässt es sich nicht mehr rückgängig machen. Das Meer gibt es nicht mehr und das Ackerland ist zu Wüste geworden. Das wenige Wasser, das noch übrig ist, wurde verseucht. Mein Großvater erzählte, dass der Aralsee wegen der Farbe seines Wassers einst das Blaue Meer genannt wurde. Heute ist es nicht mehr da und dennoch wollen die Menschen ihre Häuser nicht aufgeben und woanders hinziehen. Sie träumen noch immer von den Wellen, den Fischen, haben noch immer ihre Angelruten und reden über Schiffe und Köder. Michael schaut auf die Uhr. Wenn Sie erlauben, ich muss jetzt los. Michael verabschiedet sich mit einem Nicken und umarmt mich. Nicht etwa, weil er besonders innige Gefühle für mich hegt, sondern nur, um mir zuzuflüstern: Wie ich schon sagte, es geht dir gut. Machen Sie sich keine Sorgen.